Gewerbeimmobilien sind ein durchaus heikles Thema für den Mittelstand. Wir haben oft darüber berichtet, denn wir wissen alle, durch Corona, durch den Anstieg von Zinsen, durch viele andere Faktoren ist der Wert gesunken oder eben die Kosten gestiegen. Und darum kümmern wir uns heute, auch aus Sicht der vielen Hörerinnen und Hörer von Ihnen, die Anleger sind. Was ist die Zukunft von Gewerbeimmobilien? Wie geht es jetzt weiter? Und welche lohnen sich als Investment?
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Das ist eine etwas ungewöhnliche Folge, ist quasi wieder eine Reportage. Ich war nämlich auf einer Veranstaltung, beziehungsweise ich habe sie moderiert, wo es um das Thema Gewerbeimmobilien geht. Der Blick nämlich auf das Thema, wenn man Nachrichten verfolgt oder auch breit angelegte Artikel, ist ein bisschen unscharf. Es lohnt sich ein zweiter Blick, denn es geht nicht allen Gewerbeimmobilien schlecht. Ja, es gibt Mittelabflüsse in Fonds, aber es gibt eben auch Bereiche, naja, da lohnt es sich eventuell zu investieren und auf jeden Fall ein zweiter Blick auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer unter Ihnen, die selbst Immobilien haben. Und deshalb bin ich in dieser Folge bei der Dr. Petersgruber, einem ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet, und moderiere dort den Partnertag. Mein erster Gast heute ist Christina Salamon. Sie ist die geschäftsführende Gesellschafterin der Dr. Peters Group. Und an Sie ist meine erste Frage. Naja, das ist ja im Moment eine sehr schwierige Situation. 2023 war ein herausforderndes Jahr auf dem Transaktionsmarkt für die Immobilienbranche im Ganzen, aber eben auch für Gewerbeimmobilien. Wie sehen Sie die derzeitige Entwicklung?
Die Herausforderungen, die wir gesehen haben, waren einfach zum einen natürlich der Zinsanstieg, der höhere Finanzierungskosten mit sich brachte. Es ist natürlich für uns schwieriger, dann Objekte zu finden, die sich dann auch rechnen. Da spielt dann die Renditeerwartung der Anleger mit rein. Und es ist ein Dreiklang, der noch ergänzt wird über die Preiserwartung der Verkäufer. Und da hat sich dann gerade in 2023 eine für uns positive Entwicklung vollzogen, sodass wir interessante Opportunitäten gesehen haben und da auch zuschlagen wollen.
Das Positive in 2023, das heben wir jetzt aber doch mal hervor. Das ist ja jetzt erstmal nicht selbstverständlich. Also Sie verwalten einen Immobilienbestand mit ungefähr 30 Objekten, wenn ich das richtig recherchiert habe. Inwiefern sind die denn, ich sag mal, besser durch das Jahr 23 oder Anfang 24 gekommen als, naja, das, was man in den Nachrichten immer so hört, gerade über Gewerbeimmobilien?
Unser Fokus liegt auf Immobilien mit langfristigen Pachtverträgen. Das bringt natürlich eine Stabilität ins Portfolio und auch für unsere Anleger. Das heißt, wir werden nicht so sehr getroffen von ganz kurzfristigen exogenen Faktoren und haben da einfach eine gewisse Stabilität. Wir verwalten genau 30 Objekte, haben Sie schon gesagt, 11 Pflegeobjekte, 9 Hotels, 6 Nahversorgungsimmobilien und 4 Büro- und Geschäftshäuser, die aber alle mit langfristigen Pachtverträgen ausgestattet sind. Wir haben natürlich auch ein operatives Asset Management. Da bewegt sich auch viel, wenn man Bestandsimmobilien hält. Wir haben also auch natürlich auch Sanierungen gehabt. Wir haben Hotelsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Wir haben Dachsanierungen durchgeführt und dann in diesem Zuge auch Pachtverträge verlängert. Also wir waren operativ im Asset Management stark unterwegs und haben da unser Portfolio gut aufgestellt. Also wir sind gut durchs Jahr gekommen, operativ.
Stellt sich die Frage, wie es 24 weitergeht. Das, glaube ich, ist ja auch für Anlegerinnen und Anleger oder Potenzielle jetzt ja natürlich spannend. Also was sind Dinge, die Sie in diesem Jahr noch zukaufen wollen, auf Deutsch gesagt, oder wo Sie auch rein investieren wollen?
Also wie schon gesagt, wir konzentrieren uns ja auf Bestandsimmobilien mit langfristigen Pachtverträgen. Und da sehen wir durchaus Opportunitäten, vor allen Dingen im Einzelhandel und da im Nahversorgungsmarkt. Wir werden einen IF auflegen, der sich auf Nahversorgungsmärkte konzentriert. Da sehen wir auch schon interessante Objekte in der Anbahnung. Also da wird auch kurzfristig, hoffen wir, Objekte angekauft werden. Es ist ganz klar unser Ziel, weiter zu wachsen in diesem Jahr. Wir wollen 50 Millionen Investmentvolumen auflegen in diesem Jahr und sehen dann noch weitere Opportunitäten, gerade aufgrund des etwas stabilisierten Zinsniveaus, der Preisanpassung der Verkäufer. Und ich hoffe, Sie werden noch einige Mal von uns hören.
Welcher Typusobjekt, Sie brauchen ja keine Einzelheiten nennen, aber welcher Typusobjekt ist denn das dann?
Wie gesagt, wir konzentrieren uns im Wesentlichen in diesem Jahr auf die Nahversorgung, weil wir sehen, dass diese Assetklasse sehr stabil ist, dass sie erste Klasse gut bei unseren Kunden ankommen, eben aufgrund dieser Stabilität. Und wir sehen eben auch interessante Opportunitäten, gerade weil wir eben auch aktiv sind, weil wir ein gutes Netzwerk an Maklern haben, an Vermittlern haben, an Verkäufern haben. Und da hoffen wir, dass wir einige Male zuschlagen werden.
Und im Moment scheint es ja auch so zu sein, dass der stationäre Einzelhandel sehr stabil ist, dass die Leute nicht in Scharen in den Online-Bereich wechseln, was die Lebensmittel vor allen Dingen angeht und die frische Ware angeht. Aber darüber sprechen wir gleich noch mit Handelsexpertin und naja auch Stadtentwicklern, weil dann natürlich eine große Rolle spielt auch, wie das Leben hier bei uns in den nächsten 5, 10, 15, 20 Jahren weitergeht und ob das alles so bleibt, wie es jetzt ist. Außerdem habe ich auf der Veranstaltung Sven Mückenheim interviewt und ihm auch genau zugehört bei seinem Vortrag vorher. Jetzt ist es in der Immobilienbranche ja so, dass Projektentwickler meistens als erstes pleite gehen und das tun sie seit einigen Monaten und zwar reihenweise. Welche Implikationen hat das für Sie, die den gesamten Markt, den gesamten Immobilienmarkt mit Fokus Gewerbeimmobilien im Blick haben?
Ja, da ist im letzten Jahr einiges passiert, gerade auf der Projektentwicklungsseite. Uns selber betrifft das erstmal nur ein Stück weit indirekt, wenn wir überhaupt sagen können, dass wir gar keine konkreten Auswirkungen letztendlich sehen. Wir sind Bestandsimmobilienhalter. Das heißt, wir kaufen fertige Immobilien von oftmals auch Projektentwicklern, logischerweise. Ja, aber bei uns reden wir halt meistens über bonitätsstarke Mieter, also gute Mieter mit guten Bonitäten, verbunden und langlaufenden Mietverträgen, die wir haben und sind natürlich dadurch im Moment sehr offen am Markt unterwegs und schauen, ob sich vielleicht das eine oder andere Schnäppchen, salopp formuliert, oder die eine oder andere Opportunität auftut, wo wir im Moment zu einem ganz guten Preis zuschlagen können. Also für uns hat das eher im Moment keine negativen Auswirkungen, sondern eher, wo wir sehen können, im Moment die eine oder andere Kaufchance zu ergreifen.
Das ist ein gutes Stichwort. Warum ist das eine Kaufchance? Wie glauben Sie, was ist Ihre Begründung dafür? Ich meine, dass Sie das sagen, ist ja erstmal klar, das ist Ihr Job. Aber was ist Ihre Begründung hinter der These?
Die Begründung liegt einfach darin, dass natürlich im Moment, gerade aus der alten Zeit, das wissen Sie ja, oder aus der alten Zeit, aus der jüngsten vergangenen Zeit, waren die Zinsen sehr, sehr niedrig gewesen. Sie konnten sich sehr günstig finanzieren. Da ist jetzt einiges passiert. Die Zinsen sind deutlich angestiegen, haben sich mehr als vervierfacht in dem Bereich. Das führt natürlich einfach dazu, dass die Finanzierungskosten gestiegen sind. Und jetzt muss ja irgendwas passieren. Der Kapitalanleger, der Investor, möchte natürlich trotzdem eine ansprechende Rendite haben, ne? Und diese Rendite sollte meistens über dem liegen, was man so an Zinspapieren bekommt, gerade im kurzfristigen Bereich, weil man ja hier über eine längerfristige Anlage letztendlich spricht. Was muss also der Markt jetzt bereitstellen? Das Zinsniveau muss sich mit den Kaufpreisen wieder ein Stück weit anpassen. Das heißt, die Zinsen sind gestiegen, dann muss es nachher, wenn die Kaufpreise hier oben sind, wieder die Kaufpreise runtergehen. Und das führt natürlich dazu, dass sie im Moment einen Markt haben. Ich weiß, das hört nicht jeder Investor gerne. Antizyklisches Handeln ist gefordert. Und im Moment wahrscheinlich sogar sehr attraktiv, wo man schöne Immobilien, gute, qualitätsstarke Immobilien im Moment sogar gut einkaufen kann. Und da müssen wir jetzt im Moment mit Projektentwickler, also am Markt sehen, dass sich Angebot und Nachfrage in eine Balance wieder sich reinbewegen. Und dann ist man in der Lage, im Moment günstige Kaufpreise zu erzielen.
Ich frage mal ganz schnippisch, wer ist Mann? Also für welchen Typ Anleger sind solche Immobilienfonds eigentlich oder der Einstieg in solche ideal?
Alle. Also generell ist erstmal für alle klar. Und ich meine, die Immobilie, ich glaube, des Deutschen Lieblingskind, ne, jetzt im Moment nicht mehr so richtig. Man sieht auch mal nach 10 Jahren, wo es nur bergauf gegangen ist, dass man auch mal wieder in der Zyklik ein Stück weit nach unten läuft. Aber auch in der Immobilienbranche gibt es natürlich irgendwo diesen Schweinezyklus, um es so zu verwenden, wo es mal hochgeht und mal runtergeht. Im Moment eher in den letzten Jahren stabil nach oben. Nein, es sind Anleger einfach, die einen stetigen Cashflow haben möchten, also regelmäßige Erträge haben möchten. Das ist dann meistens gewährleistet, wenn man längerfristige Mietverträge hat. Und die Miete kommt dann am besten, am sichersten, wenn man auch noch einen bonitätsstarken Mieter drauf hat. Und wer da auf eine gewisse Sicherheit haben möchte oder eine gewisse Sicherheit haben möchte, der ist in diesem Bereich sehr gut aufgehoben. Und natürlich auch eine gewisse Affinität zu Immobilie. Ich meine, ich kann mir natürlich auch eine direkte Immobilie kaufen, eine fremdgenutzte Immobilie und da so Miete generieren. Hier in so einem geschlossenen AIF, geschlossenen alternativen Investmentfonds, dafür steht AIF, hat man einfach die Möglichkeit, mit wenig Arbeit, muss sich nicht um Mieterwechsel kümmern, muss sich nicht um Verwaltung kümmern oder ähnliches, hier an diesem Cashflow, an der Rendite zu partizipieren in dem Bereich. Ein großer Vorteil Vorteil gegenüber denjenigen, das weiß ich ja, immer wieder das Festgeld, was heute wieder einen Zins bringt, das reizt sehr, aber dabei wird oftmals vergessen, wir haben auch eine Inflationsrate und deswegen, wenn Sie auch mal so ein Reiseangebot von 4% bekommen, dürfen Sie halt nie vergessen, eigentlich ist es real auch nur 2. Dann macht es auch nicht wirklich Spaß. Und beim Nahversorgungsfonds bekommen Sie eine 4,x, aber die sogar angepasst in einer Inflationsrate. Das heißt, die bekommen Sie wirklich vor Steuern. Steuern werden natürlich auch fällig dort.
Jemand, der sich exzellent mit der Nutzung von Einzelhandelsimmobilien in Innenstädten auskennt, ist Nina Hangebruch. Sie kommt vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und hat sich vor allem damit beschäftigt, zuletzt zumindest, was aus den ehemaligen Warenhäusern geworden ist, wie zum Beispiel Galeria Kaufhof Karstadt ist ja gerade groß im Gespräch. Was kann daraus denn werden, wenn eben nicht die Innenstädte sterben sollen, was ja viele befürchten? Was ist denn aus denen geworden, die in den letzten Jahren, ja man muss ja fast schon sagen Jahrzehnten, naja, wo Galeria oder Kaufhof oder wer auch immer da drin war, jetzt eben nicht mehr drin ist?
Oh, da kann ich mit einer ganz guten Nachricht starten. 98% der Warenhäuser, die zwischen 94 und 2019 aufgegeben worden sind, haben inzwischen eine Nachnutzung gefunden.
Und was ist da drin? Also welche Art von Nachnutzung passiert dort?
Das Nachnutzungsspektrum ist super breit. In den meisten Gebäuden ist nach wie vor Einzelhandel drin. Allerdings in aller Regel nicht mehr auf der gesamten Fläche, sondern nur noch auf Teilbereichen. In der Regel im Erdgeschoss, manchmal auch noch im UG oder im ersten Obergeschoss. Gerade bei den Projekten, die jetzt so ab 2015 realisiert oder umgenutzt worden sind, sieht man, dass der Einzelhandelsanteil kontinuierlich kleiner wird. Bis zur Pandemie gab es in den Obergeschossen oft noch Büroflächen, auch das wird weniger, aber wir haben Bildungs- und Kultureinrichtungen, wir haben öffentliche Verwaltung, wir haben Hotels, wir haben Fitnessstudios, Gesundheitsdienstleister und vieles mehr.
Dazu gibt es großen Bedarf in Innenstädten für Paketdienstleister und andere Lieferanten. Einige sagen auch am besten alles mit Parkplätzen zupflastern, ist vielleicht nicht die kreativste Lösung, macht sich hier jeder Politiker beliebt mit. Aber vielleicht noch eine Frage zum Einzelhandel. Sie haben gerade schon gesagt, die sind manchmal auch in den Warenhäusern drin, aber die sind natürlich oft auch in kleineren Städten und in der Umgebung, die braucht man ja überall. Wie wichtig, glauben Sie an die Zukunft von diesem stationären Einzelhandel, die Lebensmittel verkaufen? Macht das bald alles online? Wie ist Ihre Einschätzung dort?
Im Gegensatz zum innenstadtrelevanten Einzelhandel, wo der Online-Anteil in vielen Sortimenten, beispielsweise Bekleidung oder Schuhe, schon bei über 40% liegt, ist der im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich, sprich Lebensmittel, Drogeriewaren, irgendwo bei 3-4%. Das heißt, es ist erstmal davon auszugehen, dass die nächsten Jahre im Bereich Nahversorgung anders eben als in den innenstadtrelevanten Sortimenten weiter expandiert wird.
Bei mir ist jetzt Dirk Jahns. Er leitet bei Rewe Dortmund die Themen Expansion und kaufmännisches Immobilienmanagement, also genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Und Herr Jahns, Sie ja, fast schon logische Anschlussfrage ist natürlich jetzt, nach welchen Kriterien suchen Sie einen Standort aus? Was muss eine Immobilie plus das Drumherum mitbringen, damit Sie sagen, das ist spannend für
uns? Wesentliche Voraussetzungen sind für uns, dass wir ein Grundstück bekommen, das baurechtliche Rahmenbedingungen zunächst aufweist. Das heißt, da wir ja im LEH Märkte heute realisieren, die den Kunden, die für die Kunden ansprechend sein müssen, benötigen wir Voraussetzungen für Verkaufsflächen. Das heißt also, wir machen heute Märkte, die in der Regel unter der Restriktion der Großflächigkeit eingestuft werden. Das heißt, wir benötigen mindestens Märkte mit einer Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern. Dazu auch eine entsprechende Anzahl an Stellplätzen. Denn die Mobilität der Verbraucher müssen wir dabei berücksichtigen. Des Weiteren ist für uns wichtig, dass die Standorte wohnungsnah sind. Also wir möchten zu den Menschen. Und dafür setzen wir grundsätzlich einen Radius von 1000 Metern an, in dem wir ca. 8.000 bis 10.000 Menschen erreichen. Darüber hinaus ist natürlich auch zu beachten, dass es eine Wettbewerbssituation vor Ort gibt, die eben noch das zulässt, dass wir einen Markt realisieren. Das heißt also, wir schauen uns das Umfeld näher an, analysieren die Mitbewerber und können daraus ableiten, ob es in der Nahversorgung noch eine Lücke gibt, die wir mit unserem modernen Supermarktformat schließen können.
Mal angenommen, das erfüllt eine Immobilie im Großen und Ganzen schon mal alles. Was ist so die zweite Ebene der Kriterien? Hat das da mit Nachhaltigkeit zu tun eventuell auch? Also was ist sozusagen da in der Immobilie selbst an Bestand? Gibt es Themen rund um die Finanzierung? Sie machen das ja auch meistens mit Partnern zusammen. Was bedenken Sie dann sonst noch?
Ja, also für uns ist es zunächst mal wichtig, dass wir den Kundenwünschen entsprechen. Das heißt also, um erfolgreich zu sein, bieten wir heute den Verbrauchern ein sehr umfangreiches Sortiment. Da wir ja ein Vollsortimenter sind, distanzieren wir uns in dem Umfang sehr von den Discountern. Unsere Märkte haben 20.000 und mehr Artikel. Wir haben immer eine Bedienungsabteilung. Das heißt also, bei uns bekommt der Verbraucher die Frische an einer Bedienungstheke gereicht. Und mehr Dienste sind für uns also wichtig. Damit meine ich, dass wir gastronomische Angebote heute in unseren Märkten haben. Wir bieten etwas mehr Verweilqualität. Wir haben nicht nur Backshops, sondern wir haben heute auch Cafés. Und auch zu berücksichtigen sind natürlich Themen wie E-Mobilität. Das heißt, wir errichten heute in unseren Standorten auch Elektroladesäulen. Das, was Sie gerade ansprachen, das Thema auch Nachhaltigkeit. Und bei der Errichtung der Gebäude achten wir also auch darauf. Also unsere Baubeschreibung hat einen Green Building Standard. Das heißt also, dass wir auch im Energieverbrauch auf fossile Brennstoffe verzichten. Wir arbeiten mit Wärmepumpen, wir arbeiten mit Photovoltaikanlagen, mit Regenwasserrückgewinnung und der gesamte Stromverbrauch resultiert aus ökologisch hergestellten Strom, also aus regenerativen Energien.
Sehr gern. Vielen Dank schon mal für diesen Überblick und viel Spaß noch auf der Veranstaltung. Stellt sich natürlich die Frage, ob Supermärkte auch weiterhin so wichtig für die Deutschen sind wie im Moment oder ob wir in, ich sag mal, 5 oder 10 Jahren doch viel, viel mehr online einkaufen und natürlich auch die Immobilien darunter leiden, dass es weniger Supermärkte braucht. Und um das zu beantworten, habe ich mir objektive Hilfe sozusagen geholt. Max Albrecht ist bei mir, er ist Handelsexperte bei der Beratung Alex Partners. Hallo Herr Albrecht, und gleich gebe ich die Frage mal so weiter. Wie gehen die Deutschen denn im Moment einkaufen? Welche Rolle spielt bei Lebensmitteln wohlgemerkt stationär und welche der Online-Einkauf, wo man sich's nach Hause kommen lässt?
Also ich glaube, in Deutschland besonders sieht man, dass der stationäre Handel noch absolut führend ist. Es gibt natürlich viele Online-Modelle, die man inzwischen probiert hat. Man denkt an die Quick-Commerce-Lieferanten wie Flink und Gorillas. Man denkt an auch Lieferungen direkt von den Supermarktketten. Bis jetzt stellen wir fest, das sind alles eigentlich Nischenangebote. Zum größten Teil shoppen die Deutschen immer noch stationär. Das hat auch sehr viel dazu zu tun mit der Bevölkerungsdichte in Deutschland. Es wohnen einfach fast alle Deutschen relativ nah an einem Supermarkt. Es haben auch fast alle Deutsche ein Auto, um da hinzukommen. Also wir haben nicht denselben Trend wie in Großstädten wie New York und London, wo viele Leute kein Auto haben und sich das lieber nach Hause liefern lassen. Deswegen glaube ich auch, dass das auch eher so bleibt. Ich meine, natürlich wächst online, natürlich gibt es immer mal wieder neue Modelle und vielleicht kommt auch irgendwann ein Spieler, der reinkommt und so ein Modell wie Flink oder Gorillas so umsetzt, dass es ein bisschen eine höhere Durchschlagskraft hat. Aber grundsätzlich bleibt schon der Offline-Handel bei Lebensmitteln in der führenden Rolle. Das glaube ich schon.
Machen aus Ihrer Sicht Supermärkte denn auch vieles richtig, um, naja, auch als Ort der Begegnung, keine Ahnung, oder damit Einkaufen auch Spaß macht?
Ich glaube, man darf schon sagen, dass die Supermärkte da in Deutschland halt strukturelle Faktoren eher ausnutzen. Ne? Wie gesagt, die Bevölkerungsdichte und Verbreitung ist halt so. Die Leute leben nah an einem Supermarkt, kommen einfach dahin. Ich glaube nicht, dass die Supermärkte sich so durchgesetzt haben, dass die Leute einfach so gerne dahin gehen, sondern dass es einfach immer noch vom Preis-Leistungs-Verhältnis und die bequemste Alternative ist.
Albrecht, vielen Dank. Das war die Kurzfassung der Veranstaltung, auf der ich hier war, die ich hier moderieren durfte, ging in Summe über 5 Stunden rund um das Thema Gewerbeimmobilien im Allgemeinen und Handels- und Hotel, aber vor allen Dingen auch Handelsimmobilien im Besonderen. Ich finde, ein spannender Markt. Wir haben sehr viel auch erfahren, wie es überhaupt mit Stadtentwicklung und Handel weitergeht. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen und ich sage, wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.